Wien ist stabil, Innsbruck ist stabil, Rheinfire ist stabil.
Aber wo du Rheinfire sagst, die haben ja jetzt in den letzten paar Wochen eben einige Spieler an Nordic Storm halt verloren, ne? Gerade die Leute, die dort beheimatet sind.
Der Huber kam ja nicht irgendwann 98 einfach mal an und sagte, hoppla, hier bin ich. Und alle haben gesagt, okay, ist jetzt halt so. Der wurde ja, sag ich mal, reingewählt und diese Strukturen sind ja mit ihm gewachsen.
Ich
Und
befürchte aber jetzt so einen ähnlichen Effekt jetzt halt auch mit dem neuen Präsidenten. Ich meine, er wurde jetzt wiedergewählt. Ich glaube, es gab keinen Gegenkandidaten.
es ist ein warmer Frühlingstag schon fast heute am Freitag. Wir sind der Football Now Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcastberater, und ich biete auch Videocutting an, wenn ihr da jemanden wisst und Unterstützung benötigt. Ich bin heute hier im Intro mal ohne Martin. Martin hat die Woche leider keine Zeit, deswegen kommt jetzt noch der Teil 2 von dem Interview mit den Coach Potatoes. Aber bis es soweit ist, kommt noch das Gewinnspiel hier im Podcast und dann noch ein paar News aus der ELF, GFL. Genau, und ich hätte gesagt, wir starten direkt mal rein mit dem Gewinnspiel. Und zwar, ich habe hier auf der Homepage wheelofnames.com so ein digitales Glücksrad mit allen Namen gepflegt, mit den Gewinnern. Und das losen wir doch jetzt mal aus. So, ich drehe mal am Rad. Es dreht sich und wo bleibt es stehen? Bei Theo. Theo, du bist unser erster Gewinner. So, ich lösche dich dann mal aus dem Glücksrad, damit die anderen beiden Gewinner noch ermittelt werden können. Und wir drehen erneut. Und zwar jetzt kommt noch H.Schien. Du hast auch gewonnen. Und ich lösche dich wieder vom Glücksrad. Und dann als letztes drehen wir nochmal. Schauen wir mal, wer noch gewinnen wird. Es ist knapp. Oh ja, jetzt. So, es ist Tomelet Bone. So, ihr drei seid die Gewinner des Spiels vom Lapal Verlag. Ihr habt jetzt diese beiden NFL-Bücher gewonnen und ein Quartett und auch den Kalender. Ich hoffe, das klappt dann alles. Schreibt mir auf Instagram. Ihr seht auch nochmal das Gewinnspiel dann im Instagram-Status. Werde ich es auch nochmal mit anpinnen. Genau, schreibt mir dann bitte kurz auf Instagram eure Adressen. Dann gebe ich das weiter in den Lapal Verlag und dann hoffe ich, dass das alles klappt mit dem Gewinnspiel. Vielen Dank an alle fürs Teilnehmen. Das hatten wir vor 2, 3 Folgen mal beschrieben und haben doch einige teilgenommen. Also vielen Dank euch und ich hoffe, euch als Community hilft es weiter und ja. Vielen Dank auch an den Lapal Verlag, der das möglich gemacht hat. So, dann gehen wir mal rein und zwar die ELF News. Es sind nur 85 Tage, bis die Saison losgeht. Und es gibt da so ein paar Wechsel jetzt. Ein Wechsel ist mal von der GFL zur ELF, der finde ich ein bisschen spektakulärer ist. Und zwar Quarterback Jalen Henderson, der zweimalige MVP im GFL Bowl. Also der hat bei den Potsdam Royals die letzten 2 Jahre den GFL Bowl gewonnen. Und ja, der wechselt jetzt nach Paris zu den Musketeers in die ELF. Der hat in seinen 2 Jahren, das hat der Sebastian Mühlenhof schön geschrieben, hat er über 9.238 Passing Yards und 126 Pass Touchdowns bei einer Completion Percentage von 75,8%. Also bin gespannt, wie er sich in der ELF und bei den Musketeers machen wird. Dann haben wir einen Wechsel von der ELF zur GFL und zwar bei dem die Berlin Rebels holen sich einige Spieler anscheinend von dem Berlin Thunder, aber Berlin Thunder holt sich auch von der Surge und von anderen Mannschaften dann auch wieder Spieler, also da geht's wild her. Die ganzen Details könnt ihr euch unter anderem beim Sebastian Mühlenhof anschauen auf Twitter. Dann die Vienna Vikings haben ihre ersten 3 Heimspielorte verkündet und zwar zum Auftakt geht es ins Hohe Watte Stadion gegen die Fairvine Throners und in die beiden weiteren Partien gegen die Raiders Tirol und Rheinfire finden dann in der Generali Arena statt. Da war glaube auch schon der, wie war das schon das Finale? Weiß ich es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, da haben sie schon öfters gespielt. Und wir hatten ja auch schon mit Carsten Keller mal gesprochen, dass jetzt der GFL Bowl 2025 in Dresden stattfinden wird. Es wird auch spannend, mal schauen, vielleicht kann ich da auch wieder vor Ort sein dann mal. Bin ich gespannt in Dresden, wie da so die Atmosphäre dann sein wird. Dann hat noch der IVBY veröffentlicht, dass die Tryout-Termine der Bavarian Warriors, also der Mannschaft, die Martin dann trainiert, am 1.5. in Königsbrunn stattfinden und am 29.5. in Ingolstadt für alle Interessenten. So, und dann kommen wir aber schon zu dem Teil mit den Coach Potatoes. Und zwar, wir hatten schon in der Folge 146 über Jugendfootball und Verbandsarbeit gesprochen. Und jetzt wird es dann darum gehen, so das Thema Wechsel zwischen ELF und ALVD. Das wurde ja aufgehoben von ELF-Seite her, wie wir das bewerten und finden. Dann allgemein, was das eben für die Zusammenarbeit dann noch bedeutet. Finanzielle Probleme auch in der ELF. Wer kann aufhören und wer kann nicht aufhören? Dann wird es auch noch so allgemein Spieler und Trainer geben. Was macht es da aus, dass eine Mannschaft dann auch erfolgreich ist? Und braucht es auch eine Reform im deutschen Vereinsfootball? Das sind so grob die Themen, die wir da besprechen werden. Das Interview mit den Coach Potatoes war schon im Dezember. Aber ich denke, die Informationen sind für euch nach wie vor spannend und interessant. Von dem her, da gehen wir jetzt gleich rein. Und dann nächste Woche hoffe ich mal, dass Martin wieder Zeit findet. Und dann nehmen wir wieder gemeinsam eine Folge auf. Also in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und viel Spaß bei der Folge. Ich würde mal gerne noch Richtung ELF auch mal noch gehen. Da gab es jetzt das Thema mit
der Wechselthema.
Euer Lieblingsthema, okay. Eine kleine Reihe, ja. Wir berichten über die GFL und über ELF und auch über Jugendfootball natürlich, über alle Bereiche. Aber da war jetzt das Thema, dass eben die Wechselsperren aufgehoben wurden von ELF-Seite her. Und ja, welche Auswirkungen hat es auf die Wettbewerbsfähigkeit dann auch innerhalb von den Ligen und allgemein ja auf die nächste Football-Saison?
Naja, ich meine, die GFL-Teams sind jetzt halt wieder die gekniffenen, ne? Die haben jetzt, die haben jetzt wieder mehr Planungsunsicherheit, ne? Ich meine, es ist halt eine Riesenschweinerei, wenn der Quarterback in den Playoffs abgeworben wird und dann nicht mehr zur Verfügung steht, was wir vor 2 Jahren schon mal hatten. Wobei ich mir aber auch denke, dieses Agreement hatten wir nur in Deutschland und die ELF-Teams aus Deutschland waren die einzigen, die dieses Problem hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass über diese neue Teamorganisation, ne, die haben ja so eine Art Verband gegründet, dass die da halt Druck gemacht haben, um zu sagen, nee, es kann nicht sein, dass wir hier als deutsche Teams die einzigen sind, die so ein Problem haben, in der Saison noch irgendwie Ersatz zu finden, dass der Usume da vielleicht auch so ein bisschen unter Druck stand. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die Causa dazu geführt hat, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist.
Wobei diese Regelung eigentlich, ja, einseitig zu Ungunsten der ELF war und der AVD ja eigentlich gar keine Hand, kein Hebel hatte in dieser Causa.
Das war ja nur ein Gentleman's Agreement.
Ja, zu einseitigen Lasten, ehrlich gesagt. Ne? Und das fand ich jetzt umso erstaunlicher, dass es jetzt aufgekündigt worden ist. Und also ja, die GFL-Teams werden als erste bluten, dann als zweites die GFL-2-Teams und in großen Gegenden wie Nordrhein-Westfalen alles ab und da auch noch, weil es ist eine Sogwirkung.
Wie siehst du das, Martin?
Naja, es sind zwei unterschiedliche Vereinigungen. Jeder hat seine Interessen. Und ich bin eh der Meinung, dass das jetzt reichen würde. Also, es reicht jetzt, weil ich denke, da muss man jetzt kein Fachmann sein, dass wir einfach nicht genügend qualitativ gute Spieler haben, um alle Ligen entsprechend zu bedienen. Und ja, das war jetzt eine einseitige Sache der ELF gegenüber. Auf der anderen Seite ist es eine einseitige Sache, einfach die Jugendausbildung dem Verband zu überlassen und dann, wenn sie fertig sind, zu sagen, kommt mal zu uns. Ist auch einseitig und der Verband hat null Hebel. Also null Hebel.
Na, einseitig fand ich auch noch eine weitere Sache. Ich meine, Izume hat sich ja bitter darüber ausgelassen, wie es sein kann, dass ein Coach, der zur EF geht, nicht mehr als Nazio-Trainer arbeiten kann, wo ich mir dann aber sage, was hat der Izume denn jetzt zur Nationalmannschaft beigetragen? Die Liga an sich unterstützt diese Auswahl nicht, sie finanziert sie nicht, der Verband trägt die alleinigen Kosten und das Personal. Mit welchem Recht kommt da der Izume und haut da so einen raus? Also,
Also, das weiß ich nicht. Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es auch schade, weil es der Schuhan ist und weil der Schuhan ein sehr guter Kollege ist. Und ich glaube, dass der da sehr erfolgreich hätte sein können als Bundestrainer. Aber natürlich muss man auch argumentieren, dass einem Verband das freisteht. Und das ist ja nicht jetzt der AfVD, der Verband, das ist jetzt nicht der Fuad oder der Andreas Kegelmann oder irgendjemand, der da drin ist, sondern es kann sein, ich weiß es nicht, ich war nicht bei der Bundesversammlung dabei, aber es kann ja auch sein, dass die 16 Landesverbände entschieden haben, sie möchten es nicht. Und dann muss das Präsidium das auch akzeptieren, denn ich glaube immer, das wissen immer die wenigsten. Die wichtigste Institution in diesem Verband ist die Bundesversammlung. Und man kann Präsident sein, wer will. Wenn sich die 16 Landesverbände einig sind und sagen, wir wollen die Trainerlizenzen so, dann ist das so. Und dann kann sich derjenige auf den Kopf stellen, wie er will. Oder wenn die Landesverbände sagen, wir wollen nur Spieler aus den Landesverbänden bei der Nationalmannschaft, dann muss der Vorstand das ebenso nach außen tragen. Und es ist nicht seine persönliche Entscheidung, ob er da was gut oder schlecht macht. Er kann dann Argumente finden, kann versuchen, Koalitionen zu bilden, kann versuchen, Mehrheiten zu finden, aber am Ende ist es eben so. Und nicht wie in einer Firma bei der ELF, dass eben eine kleine Gruppe entscheidet und dann wird es so durchgezogen. Also wissen wir alle nicht, was da wirklich dahinter steckt. Und das, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sa zu sagen habe, ne? Und wenn der AfVD sich so entscheidet, dann ist es einfach so. Da wird es Gründe geben und dann dafür das aufzukündigen. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, weil ich glaube, dass der Schuhan die Nationalmannschaft sehr gut geführt hat, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der nächste Bundestrainer das nicht genauso gut macht, will ich jetzt auch nicht sagen, weil ich es gar nicht weiß. Also da muss man sehen, was passiert. Was mein Thema war in unserem Podcast beim Johannes, da, wo ich dann wirklich auch Puls bekam, war, wie kann man bitte und ich habe das schon mal betont, ich bin kein Marketingfachmann. Wie kann man bitte als AFV das als erste Meldung nach einer Bundesversammlung raushauen, ohne vorher mal zu sagen, wir hatten eine harmonische Bundesversammlung, wir haben uns sehr tief die Köpfe zusammengesteckt, das neue Präsidium arbeitet so und so gut und da mal mit positiven Zahlen rauszukommen, ob das Finanzzahlen sind, ob das Mitgliederzahlen sind oder sonst irgendwas. Aber nach einer Bundesversammlung, wo man eh weiß, dass man angeschlagen ist, rauszukommen und sagen, wir entlassen den Bundestrainer, das war mir ein bisschen zu viel. Ne? Wo ich mir dachte, okay, da hat aber jetzt also wirklich wenig Leute mitgedacht. Ne?
Aber
Da warte
sonst
ich.
hätte aber die EF dann irgendwie ein paar Stunden später selber die Meldung rausgehauen,
Ne,
ne?
dann hätten sie es halt rausgebracht. Dann hätten sie es halt rausgebracht. Aber also die Reihenfolge passt nicht. Ne? Und ganz ehrlich, Florian, war es notwendig, den jetzt gleich zu entlassen? Hätte man das nicht dort entscheiden können und sagen können, naja, das machen wir dann in 2 Wochen oder sowas, jetzt arbeiten wir erstmal unsere Sachen ab. Ist das die Prio 1, die du nach einer Bundesversammlung rausbringen willst?
Ja,
Ja, bitte Carsten.
das ist ja, ich meine, auf mein Beispiel bezogen, ne? Ich bin nicht Nazio-Trainer, aber ich habe früh bekannt gegeben, dass ich dann halt raus bin, dass man dann halt entsprechend viel Zeit gibt, Nachfolger auszusuchen und so weiter und so fort. Weil nichts hast du ja als Holter die Polter, ne? Und das war ja wirklich Holter die Polter. Oder nichts,
Ja.
was denn jetzt passiert? Was ist jetzt mit euch los? Ja?
Ja, das
Und der
Argument, was
Nachfolger
da,
hat ja auch noch einen Augenblick gebraucht, ne?
so ein bisschen aus Verbandsseite kam, war ja, dass man sich gewünscht hat, dass der Natio HC diesen Job alleinig ausfüllt, also nur diesen Job ausfüllt und keine Nebentätigkeit hat. Wo ich mir aber denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen illusorisch. Ich meine, Schuan hat den Job ja mehr oder weniger ehrenamtlich bekleidet. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Er wird bestimmt irgendeine Pauschale gekriegt haben. Als Ehrenamtlicher kannst du ja trotzdem Geld
Klar.
einnehmen. Es ist aber nicht die Welt. Und jetzt davon auszugehen, dass ein Coach wie Schuan Fatah nur alleinig die paar Kröten nimmt für ein HC, wo er noch andere Möglichkeiten hat und braucht, finde ich halt auch so ein bisschen komisch, das Argument. Ne? Ich meine, ja, dass er dann zur ERF geht, also für mich war das folgerichtig. Ich meine, da kann er sich international beweisen. Und ich glaube, das ist auch die perfekte Bühne für ihn. Dass man als Verband nicht möchte, dass man da einen Trainer hatte, der aus der ERF kommt, während man diese ganze Nazio-Geschichte selber wuppt, kann ich aber auch verstehen. Ja?
Aber es war nicht notwendig, das sofort zu machen. Also das war, die nächste Maßnahme ist, glaube ich, im Juni 25. Ne?
Ja, also, ein bisschen Zeit, ne?
Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber
gut. Ja, ich sehe es auch ein bisschen als vertane Chance. Ne?
Wir sehen immer und immer wieder, ehrenamtliche Arbeit ist brutal schwer. Und der Verband, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, einen Verband in der Größenordnung zu führen, ehrenamtlich zu führen. Das wissen wir bei allen. Das ist ja egal, ob das technische Hilfswerk, die Feuerwehren, die schreien ja alle nach Helfern. Und es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die sich bereit erklären, da was zu machen, das im Verband ist oder ob das in den Vereinen ist. Das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn man da mal eine Taskforce bilden würde und sich überlegt, wie kann ich denn das attraktiver machen? Wie finde ich denn vielleicht tatsächlich mal Symbiosen, irgendwas, wo man zusammenarbeiten kann, damit ich meinen Mangel an Personal besser organisieren kann.
Das meine ich mit vertaner Chance, ne? Der Schuhan Fatah, ja. Nationalmannschaft, ALVD, gleichzeitig ELF-Coach. Keine große Kollision eventuell, hoffentlich termintechnisch. Aber das wäre so eine Schnittstelle gewesen, wo ich sage, das wäre doch Gold wert gewesen. Das wäre mal ein Anfang gewesen, da langsam reinzukommen, diese Koexistenz.
Was ich halt so ein bisschen als Munkeln mitbekommen habe, dass man da so ein bisschen Sorge hatte, dass dann Schuhan Fatah dann als HC aus Hamburg dann die Möglichkeit gehabt hätte, dann quasi aus der Nationalmannschaft für die ERF zu rekrutieren. Gut, dazu braucht es die Nationalmannschaft nicht. Das ist immer auch so.
Ja, ja. Es gibt da so Facebook und so, ne?
Ja. Ich meine, wenn man mit Spielern zusammenarbeitet, hat man immer irgendwie als Trainer noch Connection, ob man jetzt dem aktuellen Team noch angehört oder nicht. Man bleibt immer im Touch und da hätte ich jetzt, also da hätte sich die Maus jetzt auch keinen Faden abgebissen.
Also, jetzt mit dem Abwerben, mit dem Rekrutieren, ja, aber jetzt hat er in der GFL einen Spieler von den Kempten Comets, wie soll er den nach Hamburg kriegen? Es geht nur mit viel Geld. Also, ne, dann ist okay, wenn dann der Spieler Profi wird. Also es war jetzt ein Beispiel, ne? Ich habe keine Ahnung, ob bei den Kempten, ich wollte es einfach nur von der Entfernung her, das wäre ja so die maximale Entfernung wahrscheinlich für Hamburg. Wenn er das machen wollte, ja, dann muss er aber auch einen Geldbeutel aufmachen. Ne? Dann muss er auch seinen Ownern erklären, du, ich zahle jetzt mal 3,50 Euro, weil ich habe da einen, der Nationalmannschaft und bla bla blub. Und ja.
Ja, und ELF spielst du nicht auf der Luftmatratze in Stockholm. Also da muss ja noch ein bisschen her. Also, das
ist ja. Naja, klar, da muss irgendwas her. Ne? Also ja, es wird sich auch im Laufe der nächsten Jahre, denke ich, zeigen, ob die ELF denn auch tatsächlich dann den finanziellen Hintergrund hat, zu sagen, ich halte das jetzt noch ein paar Jahre durch, weil ich kann falsch liegen, da müsste sich mal einer äußern dazu. Ich glaube nicht, dass es viele Teams gibt, die mit der schwarzen Null aus so einer Saison rauskommen.
Nee, ich meine, man sieht es ja jetzt, ne? Barcelona hat die Segel gestrichen, das war abzusehen. Ein bisschen überraschender kamen jetzt die Siemens, Milano, die sagen jetzt, sie machen eine einjährige Pause. Hahaha. Ha, ha. Hat man von Leipzig auch gedacht. Also ich glaube, es kann auch nicht Interesse der ERF sein, dann so ein Team zu haben mit einer On-Off-Beziehung. Also entweder bist du drin oder bist draußen. Spricht jetzt auch nicht gerade für die ERF. Man kriegt den Eindruck, die Teams aus dem Dachraum und gleich kommen wir auch gleich dazu, das neue Team Nordic Storm, das sind, glaube ich, die Teams, die den Football in der ERF prägen und alles andere ist halt so, ja, nice to have, aber ich glaube nicht, dass sie großartig jetzt Gewinne machen, vom sportlichen Erfolg mal ganz abgesehen.
Ja, dann müssen sie ja Gewinne machen, ne? Irgendwann muss so eine GmbH ja auch mal das unten auswerfen. Ne?
Ja, und jetzt ohne dass ich es interpretieren will, aber ich meine, bei Thunder ist der Mitowner Björn Werner auch ausgestiegen, ne? Und mussten sich neue suchen. Also, ne, Trainerstab wurde mit ausgetauscht, die befreundet waren mit ihm. Kann man jetzt auch halten, was man will von, ne? Also spricht aber auch nicht da gerade dafür, dass da alles rund läuft.
Es hat sich ja komplett Football-Bromance zurückgezogen, ja, wo man sich auch die Frage stellt mit Patrick Esume als Commissioner von der Liga und die ziehen sich dann da komplett zurück und berichten nicht mehr drüber.
Auch da, und da sind wir jetzt im Bereich der Legenden und Mythen, ja, es ist ausdrücklich ein Gerücht, aber angeblich soll der Esume da seine Schäfchen in Form von Geld auch schon ins Trockene bringen, also. Aber so gut, Gerüchte müssen wir. Wir berichten über das, was wir in Artikeln lesen.
Das wissen wir nicht, ja.
Ich war jemand, der gesagt hat, die E11 ist notwendig, das muss man einfach so sehen. Der AVD hat gemacht, es musste eine neue Form her, das ist ganz klar. Ob die gleich im ausländischen Bereich hätte sein müssen, weiß ich nicht. Da war ich auch als zu den Anfängen zu wenig mit dabei. Der Patrick hat es gemacht mit dem Cielko Karajca, die haben das gut gemacht, die haben da einfach etwas gemacht, was dringend notwendig war. Das war notwendig. Ich sehe die Entwicklung jetzt leider so ein bisschen Richtung GFL 2.0 gehen. Ne? Das ist, man hat es vielleicht versäumt, da rechtzeitig eine Strategie zu entwickeln, die dem entgegenwirkt. Aber auch da bin ich zu weit weg. Das ist auch meine Spekulation.
Ich meine, es wird nicht von ungefähr kommen, dass einige Vereine, oder Vereine sind es ja nicht, einige Clubs da jetzt eben so eine, ich sag mal, Vereinigung gegründet haben, um ihre Interessen zu vertreten. Ja. Spricht ja auch schon mal dafür, dass das nicht alles im Sinne der Teams gelaufen ist, sondern die versuchen da jetzt halt ein Sprachrohr zu entwickeln, um ihre Interessen gewahrt zu sehen. Ne? Und wie gesagt, ich denke eben, für die deutschen Teams war diese Wechselsperre eben halt auch irgendwo ein Dorn im Auge, weil alle anderen Teams haben sowas nicht im europäischen Ausland. Und ja, um da dann wieder Wettbewerbsgleichheit herzustellen, wird es da bestimmt auch so ein bisschen Druck gegeben haben. Inwieweit der jetzt ausschlaggebend war, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Ja, und ich denke, diese Vereinigung ist auch ein Zeichen dafür, dass die Vereine selber oder die Teams, Clubs, wie man es jetzt nennen will, oder GmbHs, dass sie auch ein ureigenes Interesse haben, dass es weitergeht. Und das ist für mich ein kleines Zeichen, dass vielleicht noch ein bisschen Festigung da sein könnte. Break-Even-Point jetzt die nächsten 2 Jahre schon zu erwarten, das wäre schön, erwarte ich jetzt persönlich nicht. Und in 5 Jahren werden wir sehr schlau sein, wie es dann mit der ELF ausgegangen ist oder weitergeht.
Ja, gibt es jetzt auch schon 4 Jahre, ja.
Ja, das sind 2 mehr, als ich ursprünglich gedacht habe.
Weil wie lange sagt man denn, bei einem Startup geht es mit roten Zahlen?
Normalerweise um die 5 Jahre. Ne? Jetzt gehen wir ins vierte Jahr. Also es kommt darauf an, wie du es halt deinen Investoren verkaufst. Ne? Aber klar, irgendwann willst du schwarze Zahlen sehen. Und Break-Even-Point heißt ja nicht, dass du da Gewinne machst, sondern dass die schwarze Null steht. Ne? Du machst so viel Einnahmen wie Ausgaben.
Die wollen alle einen Return of Investment, ne? Ganz klar. Ne? Und das muss ja irgendwann kommen, ne? Ja.
Übrigens, lieber Martin, liebe Grüße von Doan Östinger. Der schreibt hier, einer der größten deutschen Football-Coaches, die wir in unserem Land haben. Schön, dich zu sehen, Coach Hanselmann.
Ganz lieb. Dankeschön, Doan. Doan ist ja selber eine Legende. Ist ja selbst jemand, der sicherlich...
Hier grüßen sich die Legenden, ist doch schön.
Ja, ganz, ganz toller Trainer. Ganz, ganz toller Trainer.
Ja, ganz liebe Grüße auch von uns, Doan. Ja, den wollte ich auch mal irgendwann den Podcast holen. Hat sich noch nicht ergeben.
Das ist eine unterschwellige Einladung übrigens.
Ja. Genau. Aber wo wir es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, Neugründung Nordic Storm. Ich glaube, das wird so das nächste Team sein, was einen gewissen Impact auf die Liga hat, weil ich denke, viele gute Spieler, die wir auch bei uns in der GFL haben, kommen einfach so aus diesem Nordbereich. Ne? Ich meine, da tun sich jetzt Dänemark und Schweden zusammen und bilden da einfach mal ein neues Team.
Ja. Ich bin ja noch ein bisschen abwartend. Bin eher noch ein bisschen skeptisch. Der dänische Football, glaube ich, ist nicht auf dem Stand wie der deutsche Football.
Aber wir haben viele Legionäre aus Dänemark.
Ja, wir haben aus Dänemark und Dänemark weniger, glaube hauptsächlich Schweden, haben welche, ja. Aber ob das ausreicht, ich weiß es, also man wird sehen. Also es sieht so aus, als hätten sie sehr gute Investoren, wenn ich das so mal sagen darf. Das, was sie bis jetzt
eigentlich.
Ja, das, was bis jetzt da ist, ist wirklich beeindruckend. Aber man braucht dann auch den Rumpf noch. Ne? Da muss der Rumpf noch sein. Und ja, wir hoffen, dass das funktioniert, dass es gut geht. Und gleichzeitig hoffen, dass die anderen auch stabil bleiben. Also Paris, Madrid ist ja jetzt noch nicht eine Größe, wo man sagt, das ist stabil. Ne? Das ist kann auch nochmal in die andere Richtung gehen. Also Wien ist stabil, Innsbruck ist stabil, Rheinfire ist stabil.
Aber wo du Rhinefire sagst, die haben ja jetzt in den letzten paar Wochen eben einige Spieler an Nordic Storm halt verloren. Ne? Gerade die Leute, die dort beheimatet sind, sind dort jetzt hin, um in diesem Team zu spielen.
Ja.
Gut, ich meine, bei Rhinefire sind noch mehr gute Leute und ich glaube, die Abteilung Sportdirektion wird da schon einen adäquaten Ersatz finden. Aber worauf ich hinaus will, ich denke, die Jagdgründe werden dann halt für die ELF-GFL dann auch wieder ein bisschen kleiner, wenn da oben die beiden Länder eben dort Spieler binden, die wir sonst hier gebraucht hätten.
Weil du das sagst, eben Nordic Storm und Rhinefire, das genau meine ich eben mit GFL 2. Da entsteht nichts wirklich Neues.
Ja.
Also das ist das, was ich so habe. Ne? Früher war es Hamburg und Braunschweig. Hm. Die Blue Devils und die Lions, und dann sind die dahin gewechselt, dorthin gewechselt, dann ist, ja, kann man ja nennen, Kent Anderson und Astros Creighton nach Berlin gegangen, dann haben die gewonnen und das als Stratege einer Liga hätte ich versucht, das zu vermeiden.
Denn das waren immer die Powerhouses.
Ja, genau, ne? Das hat ja nicht wirklich was gebracht, sondern man hätte Rhinefire eben mal so spielen sollen, hätten sie meinetwegen noch das dritte Mal gewonnen, das vierte Mal, aber irgendwann hätten sie den Umbruch machen müssen, so wie wir das von NFL-Teams kennen oder auch von anderen Teams, wo du sagst, jetzt müssen wir mal einen Umbruch machen. Und dann hätte sich das mal anderweitig erledigt und vielleicht finanziell anspruchsloser so gemacht. Ich habe halt immer Angst, dass da, was ist wieder auf den regionalen, nationalen Offense- und Defense-Line-Leuten und Linebackern ausgetragen wird, die halt dann für Umme spielen und denen wird irgendwas versprochen wird und dann, naja, und dann sind sie froh, dass sie dabei sind. Und das finde ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man das ganz vernünftig aufbaut, irgendwann jeder in einer GmbH mal einen 520-Euro-Job hat und vielleicht auch irgendwann mal mehr als das nur hat. Und das sehe ich gerade so ein bisschen davon schwimmen durch dieses Wechseln, weil es wieder nur eine gewisse Anzahl ist an Spielern, die hohe Gehälter fordert, die dann plötzlich mal kriegt. Ja, und man sich dann wundert, wo das ganze Geld hingekommen ist.
Ja, da
kann ich aber jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, was ich.
Ja, der Kuchen bleibt gleich groß, aber die Leute, die was vom Kuchen haben wollen, werden immer mehr.
Ja, ist aber wahrscheinlich in allen Sportarten so. Ich glaube, dass im Volleyball, im Handball, im Fußball die Spitze, auch im Football die Spitze hörst du, aber auch in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, gibt es noch Spieler, die für unter 1 Million Euro im Jahr Fußball spielen.
Ja, was mich so ein bisschen an der Qualität der ELF zweifeln lässt, ist einerseits der Umstand, dass halt viele deutsche Spieler, die in der ELF gespielt haben, auch wieder zurückgehen in die GFL.
Ja.
Da sieht man ja auch wieder
Nicht
so eine,
viel, ja, das stimmt, ja.
Das ist so eine Welle, die zurückkommt. Und dann aber auch die amerikanischen Coaches, die jedes Jahr neu präsentiert werden, die dann aber maximal eine Saison bleiben und dann wieder gehen. Da hast du eine sehr hohe Fluktuation und
das hat keinen Aufbau, ne?
Genau, da ist kein Aufbau, da ist keine Konstanz drin, da wird nicht ein richtiges Programm gefahren, was irgendwie nachhaltig wäre. Und plus die Liga an sich kümmert sich nicht um eine Jugendarbeit. So mancher ELF-Team tut es in verschiedenster Form. Rhinefire hat ja jetzt da im Flag Football, ne, diese Firecats zusammen mit diesem Panther gegründet.
Was bringt es? So, ich will es jetzt mal wirklich ein bisschen ketzerisch sagen. Hm. Was bringt so ein Flag Football jetzt den Düsseldorf Bulldozern, Düsseldorf Panther und so weiter? Ne? Was das, gar nichts, ne? Also null. Und die ELF wird sich weiterhin an dem Jugendprogramm der Panther bedienen und nicht an den Firecats. Also diese Zusammenarbeit ist schön, die ist lobenswert und das ist sicherlich der Schritt in die richtige Richtung. Da bin ich komplett bei dir, aber jetzt mal faktisch mal Sachen auf den Tisch gelegt. Was? Wie viele Spieler sind von diesen Firecats in 5 Jahren bei Rhinefire?
Spielfähig.
Ja. Carsten, auf geht's, Carsten, los jetzt.
Also ich würde mal locker sagen, mindestens einer 40 zum Tryout und geht heulend nach Hause.
Also thanks for coming, grab a T-Shirt.
Also hier in Berlin gab es die Bestrebung von Thunder, so wurde es mir angetragen, also Thunder hat ja einen Verein gegründet, die Lightnings. Und die Lightnings sind ja das Flag-Programm ehemals Adler. Und die wollten jetzt eine U19-Mannschaft aufmachen, wo man vermutet hat, dass sie die Adler übernehmen wollen. Es war auch ein Gespräch, dass es wieder der Coach Zach machen soll, der ehemalige Headcoach der Adler. Aber letztendlich hat man sich dann doch dagegen entschieden, weil wohl doch ein zu heißes Eisen. Aber es, also man kriegt schon mit, so gewisse Bestrebungen der Vereine gibt es schon, um irgendwo Fuß zu fassen, aber nicht von der Liga organisiert.
Ja, da möchte ich aber auch einhaken. Das finde ich gut, hätte ich auch kein Problem damit. Aber wenn du dann die billige Nummer des Vereins, der Vereinsstruktur nutzt, ja, und die Trainer ehrenamtlich arbeiten lässt und dann amerikanische Trainer aus den USA holst, die dann in den ELF-Teams arbeiten, nein, das ist schon ein bisschen zweifelhaft, oder?
Bin ich absolut bei dir. Ich habe auch den Eindruck, dass man dann versucht, über dieses Flag-Programm dann auch an Fördertöpfe zu kommen, um mehr Geld generieren zu können.
Da kommen wir jetzt hin.
Jetzt
sind die Schuhe raus.
Und natürlich kannst du dann über so ein e.V. natürlich dann halt auch Geld für die Coaches dann halt rausholen. Ne?
Beziehungsweise die Spieler entlohnen in Form von Übungsleiterentschädigung etc. pp.
Ja, Übungsleiter, Fahrtkostenpauschalen und. Ja, aber da muss ich euch sagen, das mag im ersten Moment funktionieren, aber die Finanzämter in Deutschland sind nicht blöd.
Kann man sagen. Ich meine, nicht umsonst war der Zoll zum Beispiel auch in Hamburg mal vorstellig. Ich meine, sie haben nichts gefunden, aber man guckt schon so ein bisschen drauf.
Also da wäre ich vorsichtig mit so, wie nennt man das? Da gibt es so einen Ausdruck für diese Geschäfte, die sind schwierig. Vielleicht sollte man es generell wieder als Vereine machen, aber dann, wenn es ein Verein ist, dann musst du eine Versammlung haben, dann kannst du nicht bestimmen, wie was ist und so weiter. Ich glaube, dass das ganze Thema schwierig ist. Ich verstehe natürlich, dass die ELF Spieler braucht. Die braucht junge Spieler, die braucht Spielertalente. Das ist alles klar. Und der Verband braucht sie auch. Ja. Aber der Verband bildet sie aus. Und da wird's dann irgendwann doof. Da wird's dann irgendwann, wo man sagt, naja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Wo kommt da was her? Ich habe auch keine Ahnung, aber Ich persönlich würde als Verein prüfen lassen, ob ich einen Spieler dazu verpflichten kann, dass, wenn er außerhalb des Verbandes wechselt, mir eine Vergütung bezahlen muss. Keine Ahnung, ob das geht. Also, ne, das ist jetzt ganz ketzerisch. Ich würde aber das ja mal juristisch prüfen lassen, ob ich denn zu einem Spieler sagen kann, wenn du innerhalb der Verbandsstruktur wechselt, die für mich zuständig ist, dann ist es in Ordnung. Wenn du außerhalb der Verbandsstruktur wechselst, dann müsstest du mir etwas zurückbezahlen. Keine Ahnung, ob das geht.
Meine Idee war ja mal, ich weiß nicht, ob das juristisch, also dass das so durchsetzbar ist, aber eigentlich müsste es gehen. Du hast ja eine gewisse Vertragsfreiheit oder eine Gestaltungsfreiheit deiner Verträge. Warum machst du als Verein das nicht so, dass du eine gewisse Laufzeit für deinen Vertrag festlegst, meinetwegen 2 Jahre, so wie es Fitnessstudios auch machen. Und dann sagst du, okay, wenn du aber früher raus willst, dann muss mir irgendjemand, ob das du bist oder der Verein, der dich haben will, mir die Differenz zum Vertragsende bezahlen.
Es geht, weiß ich nicht. Also weil wir ja immer von gemeinnützigen Vereinen sprechen. Also da muss man aufpassen. Das ist jetzt kein Geschäftsgebaren. Das müsste alles geprüft werden. Aber da sind wir jetzt wieder so weit. Warum prüft der Verband das nicht für seine Vereine?
Da würde ich aber gerne noch einwerfen, die meisten GFL-Teams sind keine EVs mehr. Die sind ja mittlerweile auch irgendwelche Betriebsformen, um halt Gewinne zu generieren. Beziehungsweise da hast du dann halt irgendwie...
Also ich den Wirtschaftsbetrieb getreut von Ideenbetrieben, aber nicht die GFJ-Teams. Die sind immer noch EV.
Ja. Na, aber auch die GFL-Mannschaften doch, oder? Gibt's in der GFL überhaupt noch eine GmbH?
Na, wenn sie Einnahmen generieren würden, brauchen sie irgendwelche zumindest Fördervereine?
Ja, der Verein hat ja die Möglichkeit. Der Verein hat einen Wirtschaftsbetrieb, einen ideellen Betrieb. Also das ist alles, und einen Sportbetrieb. Also das ist alles klar, vom Finanzamt auch geregelt. Und wenn der Wirtschaftsbetrieb greift, dann ist er steuerfällig und. Also das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, und früher hat man das aber ausgegliedert, weil das eben bestimmte Summen überschritten hat. Aber ich kenne, ja, sind denn
New York Alliance.
Sind die noch eine GmbH?
Die sind, also das mag sein, ne? Sind die noch eine GmbH, ne? Und die GmbH gehört dann halt zum gewissen Teil dann noch halt den Braunschweig Lions als Verein. Ja. Aber okay. ich sehe noch eine andere Handhabe, das wäre auch so ein Punkt gewesen für einen Verband zu sagen, hey, wir bilden die Jugendlichen aus. Ja, klar, du kannst sie von uns einfach nehmen per Handaufschlag. Ja, aber wie wäre es, wenn wir da zusammenkommen und ihr uns unterstützt, damit wir zielgerichtet für euch ausbilden könnten, nicht wahr? Das wäre auch so ein Diskussionspunkt gewesen.
Ja, aber da sind sie ja frei, ne? Das kann die ELF ja genauso müssen wie jetzt einseitig sagen, nee, machen wir nicht. Es wäre nur ein Gentleman Agreement. Machen wir nicht.
Ja.
Ich denke, da muss der Verband schon seine Vereine schützen. Also da hat er eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und da mal ein paar Juristen zusammenzusetzen, die mal überlegen, was könnten wir denn da, welches Konstrukt könnten wir denn da anwenden? Also mir fällt immer nur dieses eine ein, dass man sagt, wenn du außerhalb wechselst, musst du was zurückbezahlen, das juristisch geht. Keine Ahnung.
Müssen wir mal prüfen, so wie du gesagt hast. Aber das ist ja so eine Zwangskomponente. Eigentlich müssten die Verbandsteams gucken, dass sie sexier werden, dass sie den Spielern was zu bieten haben, was die ELF nicht bieten kann, damit gar keiner erst auf die Idee kommt, dahin zu gehen. Das ist ein sehr schwieriger Weg und ich glaube, sie versuchen auch schon einiges. Ne? Sie fahren Qualitätsprogramme, um sich nach außen hin schon einheitlicher darzustellen, professioneller darzustellen. Das wird alles noch ein bisschen dauern, aber dieser Schritt muss gemacht werden.
Genau, also da bin ich ganz bei dir.
So, war okay, das schon zum Thema EF oder?
Ja, Johannes, du bist dran.
Ja, also ich denke, wir waren jetzt auch schon über 1,5 Stunden. Von dem her, denke ich mal, ist auch gut, wenn wir Richtung Ende kommen.
Wirst du müde?
Naja,
wir sind jetzt voll drin.
Ja, wollte ich gerade sagen, wir sind gerade warm, das war das Warm-up, Baby.
Ja, wollen Sie noch mal 1,5 Stunden
oder was?
Johannes, nein.
Ich kann mich auch ausklinken, ja, ihr könnt da noch weitermachen, ja.
Entschuldigung, viertes Quarter.
Overtime.
Steht 0-0, mein Freund.
Ja, nee, also, ja. Ich meine, das Einzige, was ich noch kurz erwähnen wollte, die ELF hat jetzt eben verkündet, dass es jetzt 4 Divisionen geben wird, mit jeweils 4 Mannschaften. Das wird dann auch nochmal irgendwie einen gewissen Einfluss dann haben. Bisher waren es immer 3 Divisionen. Mal schauen, wo sich es da dann hinentwickeln wird.
Ja. Also ich denke, die Hausaufgabe der ELF wird sein, wie sie ihre eigenen Teams auf ein Niveau kriegt, damit das Ganze spannender wird.
Ja, weil ein bisschen Event und so kriegst du bei Nordic ein bisschen hin für die ersten 2 Heimspiele, aber wenn dann Rheinfire hinkommt und die 70-0 abschlachtet unter Umständen beispielsweise, ne, dann werden die Zuschauer beim nächsten Mal vielleicht dann auch sagen, naja, muss ich mir nicht unbedingt antun. Ne? Das ist ja auch unattraktiv.
Carsten, weißt du, wie die Zuschauer denn überhaupt in Dänemark sind? Wie viel kommen denn zu dem Endspiel in Dänemark? Also haben die denn da Potenzial, dass die wirklich auch da mal 20.000 Leute ins Stadion kriegen?
Nee. Also was ich aus Dänemark gekriegt habe, das war wirklich nicht wirklich.
Also Dänemark an sich ist jetzt auch nicht das bevölkerungsreichste Land in Europa, ne? Müssen wir auch mal festhalten. Es ist alles sehr
weit. Also ich habe keine Ahnung, was hat denn der Bowl bei denen? Haben die da 5.000, 6.000 Leute, wenn die denn ihren Bowl ausgespielt haben?
Müsste ich mal selber googeln, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr raus. Aber Dänemark hat gerade mal ein bisschen mehr Einwohner als Berlin.
Oh.
Ja, okay. 6 Millionen.
Weil darum geht es ja am Ende auch. Ne? Wenn wir von Kontakten sprechen, wenn wir von Sponsoring, wenn wir von Finanzmöglichkeiten sprechen, dann müssen da ja auch gute Spiele kommen, wenn das im Fernsehen gezeigt wird. Ne?
Ja, was ich halt sehr spannend finde, ist, dass Nordic Storm ja 2 Standorte haben wird. Ne? Einmal Kopenhagen und einmal Stockholm, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, ich meine, mit der Fähre bist du in 40 Minuten drüben, aber es sind 2 Standorte, es sind 2 Länder. Da jetzt ein Team zu vereinigen, plus die Zuschauer da immer hin und her zu switchen, wird, also ist herausfordernd. Also ich finde es interessant. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Ah. Das wird im ersten Jahr gut. Madrid ist gut geworden, Paris ist gut geworden, München ist gut geworden. Ich glaube da schon dran, dass das funktioniert. Die Nachhaltigkeit, ne? Also das moderne Wort Nachhaltigkeit gilt da halt auch. Auch dieses Jahr muss Madrid liefern.
Marcel schreibt gerade 2.000 bis 3.000 Zuschauer.
Okay.
Hast du teilweise bei GFL-Spielen hast du mehr, ne? Also teilweise.
Aber die spielen jetzt in dem Stadion in Kopenhagen mit über 13.500 Zuschauern.
Ja, passt vielleicht schaffen sie es hin. Also es geht immer um die Nachhaltigkeit, um den Return of Investment bei solchen Projekten. Und aber das muss ich jetzt sagen, mein Betrieb ist schon sehr alt. Wenn ihr sagt, dass das normal ist, dass man bei einem Startup 5 Jahre rechnet, dann hat die ELF ja noch 1-2 Jahre. Und da würde ich weiter.
Naja, aber wenn schon so eine gewisse Tendenz abzusehen ist. Ne? Also von der ELF hieß es, auf Anfrage, das habe ich irgendwo gelesen, dass dieses Jahr medial das Schlechteste war. Man gibt da so ein bisschen die Schuld der EM und Olympia. Da weiß ich nicht, ob der Standard-Football-Fan Olympia und EM schaut, keine Ahnung. Ich meine, wenn innerhalb dieser 5 Jahre schon der Trend schlecht wird, dann, ne, man hat es jetzt da in Prag gesehen, die sind schon in Schwierigkeiten gekommen. Leipzig wurde nicht weiter fortgeführt. Barcelona hat's weggerissen. Wenn man halt schon merkt, dass innerhalb dieser 5 Jahren so eine Schieflage reinkommt, dass das nicht absehbar ist, dass man das Geld wieder reinholt, dann zieht man halt vorher schon den Stecker. Und bei 3000 Zuschauern, ich meine, in dem Fall ist Football ein Produkt, was konsumiert werden soll. Und wenn die Konsumenten nicht da sind, dann rechnet sich das nicht. Bei uns in den Vereinen ist es was anderes. Da gerade auch in den unteren Ligen, da machst du das ja halt zum anderen Zweck. Aber wenn dann halt in so einem Konsumgeschäft der Konsument fehlt, dann wird es halt doof.
Leute fallen ja nicht alleine überleben mit den Zuschauerzahlen, oder?
Nee, die brauchen Gegner. Ganz einfach. Also mit den Zuschauerzahlen können sie lange überleben, weil die Weinfeier-Fans sind wahnsinnig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und sobald da irgendwas mit Winefire draufsteht, machen die ihr Portemonnaie aus und verkaufen dir noch das Portemonnaie, damit sie ein Jersey kaufen können. Die sind wahnsinnig. Die sind wirklich manisch. Deswegen heißen sie auch so.
Marcel im Chat korrigiert mich nochmal. Es ist Malmö und nicht Stockholm. Sorry. Geografie war nicht mein bestes Fach. Und die 3000 Zuschauer bezogen sich auf die Kopenhagen Towers.
Um das so nochmal. Ja, das ist so das Top-Team in Dänemark, denke ich, oder? Ja, das ist aber beim Bowl oder ist das im Durchschnitt? Haben die das durchschnittlich oder haben das beim Bowl?
Das kann ich dir gerade nicht sagen, aber also wenn es Durchschnitt wäre, wäre schon okay. Ja. Aber da Kopenhagen eben ja auch eben die Hauptstadt ist, naja.
Ja, kann man es ein bisschen vergleichen, so mit alte Hamburger Zahlen, German Bowl in Hamburg, das war ja auch irgendwas Fünfstelliges. Ich mich noch erinnere.
Welcher denn? Der 99, glaube ich, der war bei fast 30.000 Zuschauern, der war irre.
Der war, ja, fünfstellig, ne?
Der war irre, der war richtig gut, ja. Ja, auch so immer, Braunschweig hatten auch 20.000 Leute im Stadion, wenn da ein German Bowl war. Also wir hatten schon gute Zahlen, ne? Und ich erinnere mich auch an Spiele in Braunschweig mit 10.000 Zuschauern. Ja. Also wir hatten eine tolle Zeit da, ne? Dann Braunschweig hatte ja dieses tolle Modell mit den Konzerten auch, ne? Die haben dann immer gleichzeitig Musikkonzerte gemacht. Das war so eine, die haben die Karten doppelt, also verkauft Karte mit Musik und Football. Und dann hatten die da auch weit über 10.000 Leute im Stadion. Also das waren schon auch tolle Zahlen. Ne? Drum ist wahrscheinlich American Football auch in Deutschland mit am stärksten in Europa.
Ja, aber ich finde halt die Zahlen zum German Bowl halt auch sehr bedenklich. Da kriegst du dann halt 8.000 Leute dann zum Top-Event des deutschen Vereins Footballs. Ja. Und wenn ich mir dann halt Rostock angucke, die dann einmal so einen Stadiontag machen und die machen die Hütte mit 12.000 voll.
Halt stark, ne?
Und die spielen halt zweite Bundesliga.
Dresden auch, ne? Dresden auch, wenn die ins große Stadion gehen, dann haben die Top-Zahlen. Also ja, aber nochmal, AVD hat es jahrzehntelang versäumt, das mitzunehmen und dann kommt eben irgendwann jemand wie der Patrick und sagt, hey, das geht nicht so weiter. Und mir ging es genauso. Mir ging es zu diesem Zeitpunkt ganz genauso. Du bist frustriert als Trainer, und als jemand, der Football wirklich mit Leidenschaft betreibt, der dann sagt, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht immer so weitergehen, da muss doch mal irgendwie irgendwas Neues kommen. Und dann, klar, dann war die ELF schon das Richtige.
Ja, und ich denke auch, dass die ELF mittenteil dazu beigetragen hat, dass Huber abgewählt worden ist. Aber gut, seine eigenen Eskapaden haben da noch genug beigetragen, aber gut, dass er jetzt weg ist. Und ja, wir haben ja durch die ELF eben auch einiges an Veränderungen bei uns im AVD mitgekriegt. Und es ist halt so, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft, und hätten wir keine Konkurrenz gehabt, dann würden wir uns immer noch im Kreis bewegen.
Ja, für mich sind im AVD vorsichtig. Zu viele Menschen, die sich's zu einfach machen und sagen, das geht vorbei und dann ist der AVD wieder die Nummer 1.
Ich wollte 25 Jahre Huber, die müssen erstmal sich rauswachsen. Ne? Das ist ja so. Das ist ja, der Huber kam ja nicht irgendwann 98 einfach mal an und sagte, hoppla, hier bin ich, und alle haben gesagt, okay, ist jetzt halt so. Ne? Der wurde ja, sag ich mal, reingewählt, und diese Strukturen sind ja mit ihm gewachsen.
Ne? Ich befürchte aber jetzt so einen ähnlichen Effekt jetzt halt auch mit dem neuen Präsidenten. Ich meine, er wurde jetzt wiedergewählt. Ich glaube, es gab keinen Gegenkandidaten, weil es wahrscheinlich auch keiner machen will. Und dann wird Fuhrt das wahrscheinlich die nächsten 12 Jahre machen. Und dann, ich möchte es nicht beschreiben und ich will ihm auch nichts unterstellen, dass er sich dann vielleicht auch wieder so eine gewisse Gemütlichkeit dann einstellt oder ein gewisser Stillstand einstellt. Aber was du jetzt auch gerade beschrieben hast, ne, hoffen, dass das Problem vorbeigeht, das finde ich, sieht man auch an einer anderen Stelle, weil wir hatten vor einiger Zeit dann mal so einen Brief vom Peter Springwald aus NRW dann hier mal vorgelesen, wo es dann halt hieß, naja, ja, es gibt so ein gewisses Jugendproblem, aber die U16 oder die U13 sieht doch schon wieder ganz gut aus und dann haben wir in 2-3 Jahren wieder eine funktionierende U16. Also man hofft einfach, dass das Problem sich von selbst erledigt. Die Leute werden halt schon kommen. Und nein, so funktioniert Problembeseitigung nicht.
Nein, so funktioniert es nicht. Da gebe ich dir 100% recht. Wir müssen immer bedenken, dass wir aber natürlich mit Ehrenamtlern arbeiten. Und da kannst du eine tolle Strategie aufarbeiten, aber wenn der sagt, du ja, am Montag haben wir Strategiesitzung, aber da ist gerade bei mir Schwiegermutter und der Geburtstag, dann ist es so. Und dann darf er da niemandem böse sein, sondern dann ist das so. Und dann müssen wir einfach geduldig sein. Und das sind die Probleme aller Verbände. Da sind wir nicht der einzige Verband. Das sind Dinge, die müsste jetzt wieder beim DOSB, an den DOSB adressiert werden. Und an die Landesverbände, also die großen, nicht die Landesverbände, sondern es reicht eben nicht aus, wenn du dann ein Jahr des Ehrenamts ausschreibst und überall einen Ehrenamtssticker drauf machst. Das genügt nicht, sondern da bedarf es schon auch mal einer Überlegung, wie reformiere ich mein Vereinswesen? Denn das gibt's auch seit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Also vor dem Zweiten Weltkrieg gibt's in Deutschland dieses Vereinswesen. Und Vater Jahn, Friedrich Jahn, der das eingeführt hat. Und da muss man schon auch mal fragen dürfen. Und man kann die ELF nichts dafür, also gar nichts dafür, sondern man muss dann auch mal fragen dürfen, lieber Deutscher Olympische Sportbund, nicht nur die olympischen Sportarten, sondern denen geht es ja auch dreckig. Das ist ja nicht so, dass die Turnverbände Juhu schreien und die Volleyballverbände Juhu schreien, sondern gibt es denn auch mal eine Möglichkeit, eine Reform des Ganzen anzudenken, ohne jetzt eine Revolution daraus machen zu wollen? Eine Reform, und mein Beispiel, ich will es ja nicht ohne Beispiel lassen, sondern ich will dann gleich auch was mitliefern. Mein Beispiel ist immer, ich weiß nicht, ob es das woanders gibt, hier in Bayern gibt es so, wie heißen die, Johannes, diese Büros, wo kleine Gemeinden zusammengefasst werden, Verwaltungsgemeinschaften, ja. Wo du eben, wenn du einen ehrenamtlichen Bürgermeister hast, wo du halt hingehst, wenn du deinen Pass verlängern lassen musst. Und da frage ich schon auch mal nach, gäbe es denn nicht die Möglichkeit, dass man Vereinsgemeinschaften bildet, wo eine hauptamtliche Person sitzt, die dann die Passbeantragung macht für Fußball, Volleyball und so weiter. Und das nicht immer im Wohnzimmer von irgendeinem gemacht werden muss. Also das wäre jetzt damals so eher meine Forderung an die ganz, ganz großen Verbände. Oder aber, wenn einer die Schnauze voll hat, als kleiner Verband sagt, das mache ich selber, das kriege ich hin. Aber da fehlen uns wahrscheinlich die amtlichen Leute und der finanzielle Hintergrund, um das wirklich zu machen.
Ja, Kräftebündelung, Standards schaffen, ne? Mitgliederverwaltung zum Beispiel, ja, dass man ja, solche Sachen ja. hat.
Genau das sind die Themen, damit es nicht wieder, und dann hört einer auf, weil er sauer ist und dann liegt die ganze Verwaltung bei dem im Wohnzimmer und keiner kommt mehr dran und fängt wieder an, das neu aufzubauen. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass Vereine, ja, da haben wir die Unterlagen nicht und so weiter. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht.
Ja, Krefeld Beispiel, wir haben einen Steuerberater, der hat sich auf Vereine spezialisiert. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Aber so ein Wissen ja. muss man auch mal anderen mal weitergeben, ganz als Verband genau. sagen, da gibt es Möglichkeiten. Übrigens, ihr habt Probleme mit der Mitgliederverwaltung, macht das so beispielsweise.
Ja. Ne? Die einzige Möglichkeit, die Vereine... Ob der Steuerberater, ob der Verein aus Düsseldorf, aus Köln ist, wenn es in NRW einen Steuerberater für Vereine gibt, dann müssten alle dahin.
Die einzige Möglichkeit für Footballteams ist ja momentan dann sich eher dann so einen Großverein, Hauptverein anzuschließen und da als Abteilung ihr Dasein zu fristen. Dann hast du nicht viel Mitsprache oder Gestaltungsfreiraum, du musst dich dann halt Weisungen fügen. Aber so kann man dann zumindest immer sagen, okay, die Verwaltung ist dann nicht unser Bier, das macht dann halt jemand anders.
Aber, ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich mache das jetzt schon so lange. Ich habe dann eben auch erlebt, dass dann plötzlich aber die zweite Fußballmannschaft plötzlich mehr Freiplätze braucht. Und dann musst du mit einer Jugendmannschaft weichen, weil in der großen Mitgliederversammlung wird es demokratisch dann eben auch so entschieden. Ne? Aber auch ein Punkt, weshalb die ELF da ist. Wie viele Footballvereine kennt ihr denn, die eine eigene Sportanlage haben?
Naja, nur ist es aber so, dass es, also wenn man jetzt zum Beispiel Thunder nimmt, ich weiß nicht, ob sie immer noch auf irgendeiner so Wiese im Mariendorf trainieren. Also es ist ja so, dass die ELF-Teams ja auch nicht in Geld schwimmen und die müssen halt gucken, wo sie ihren Platz
Ich
herkriegen.
meine
Sie
jetzt
müssen den ja
Vereine.
bezahlen.
Ja,
Ja.
naja, ich meine jetzt Vereine, nicht die ELF, die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber American Football gibt es seit 1978, 79.
Okay,
Und
da ist es halt so, dass es nur ganz, ganz wenige Teams gibt, die das Glück haben, so wie die Adler, dass sie Pächter eines Platzes sein können, den sie selbst, also alleinig benutzen können, ja, wo sie auch alleiniges Zugriffsrecht auf die Räumlichkeiten haben. Das hat kaum Verein. Das ist
Ja, und wenn es
Ja,
welche gibt, die
aber
sind unterklassig und der Platz ist dann meistens aus Gutwill abgegeben worden, damit die Stadt den nicht sanieren muss.
naja, anderes Beispiel, also blühendes Beispiel. Königsbrunn Ens, Bayern, Augsburg. Die Königsbrunn Ens haben auch schon mal in der ersten Bundesliga gespielt. Da habe ich noch selber gespielt, habe ich gegen die gespielt. Die Königsbrunn Ens hatten damals schon dieses kleine Stadion, in dem sie eingemietet waren und haben gespielt und haben einen Sportplatz, also nicht den eigenen, sondern mit einem Fußballverein zusammen. Zwischenzeitlich haben sie aber die Königsbrunn Ens irgendwann gesagt, stopp, wir zahlen nicht mehr für unsere Importspieler, nur damit wir in der ersten Liga spielen. Das ist uns völlig egal. Wir spielen in einer Liga, die für uns passt, aber wir werden die Voraussetzungen schaffen für ein gutes Footballteam. Und jetzt müsst ihr mal euch das Trainingsgelände der Königsbrunn Ens anschauen. Da tränen euch die Augen. Wir haben einen Kunstrasenplatz mit Markierungen. Die haben einen eigenen Rasenplatz. Das nennt man das Ens Field und da trainieren nur die Ens drauf, wann immer sie wollen, wie sie wollen. Zwei Footballtore dort, ein Videoturm dort. Die haben Umkleiden für American Football, nagelneu. Nagelneu gebaut, natürlich mit der Stadt, über 20 Jahre, bla bla blub, ist alles klar. Die haben dort in diesem Clubgebäude Veranstaltungsräume, die haben Meetingräume, die haben einen Equipmentraum, der richtig gut ist, die haben einen Physioraum, die haben ein Coaches Office, die haben ein Vorstandsbüro. Da falle ich jedes Mal vom Glauben ab. Super Anlage. Spielen jetzt in der dritten, vierten Liga, ich weiß es nicht mal, aber der Peter Neuner ist da der Vorstand und der Thorsten Kalb ist der Trainer, zwei tolle Typen, die einfach diese Philosophie verfolgen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich gehe mit der Jugendauswahl da wirklich sehr gerne hin, weil du alles hast.
Nun
Und
könnte ich mir
das ist
aber
ein.
vorstellen, dass es machbar ist in so einer Region, wo du dann halt auch anderen Draht zur
Nein, ich
Kommunalverwaltung
glaube,
hast.
es ist überall machbar. Ich
Naja,
glaube, es
also
ist überall machbar.
wenn ich jetzt in Berlin gucke, wo der Platz sehr begrenzt ist, also da kannst du keine neuen Plätze einfach so hinzimmern. Wir haben sehr viele Vereine, die sich um die Plätze kümmern und du hast eine Verwaltung, die, sage ich mal, naja, abgestumpft will ich jetzt nicht sagen, aber sie haben halt eine Menge Probleme.
Wobei Berlin ja auch sehr grün sein soll.
Ja, aber du kriegst ja nicht einfach so jetzt einen neuen Sportplatz irgendwo hingebaut, ne? Wenn ich jetzt
Ja,
als
das
Footballverein
glaube ich.
herkomme.
Also ja, da wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, mal gucken, wie viele wirklich funktionierende Fußballvereine gibt es denn irgendwo und sich da mal mit anhängen. Ist einfach nur mal so eine Idee. Also ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten, wo wir weiterkommen können und wo wir wirklich auch als Fußballmannschaften uns mal ein Statement setzen können, mal ein Home haben, ein eigenes Heim haben. Das fände ich jetzt auch wichtig für unsere gesamte Sportkultur.
Ja, und ich glaube, ein
Nun.
großer Punkt für uns als Footballverein ist, ein normaler Footballverein, der vielleicht eine Herrenmannschaft hat, vielleicht zwei Jugendmannschaften, da bist du teilweise mit 150 Aktiven da, im Gegensatz zu einem Fußballverein, der mit drei Mannschaften 40 hat, unter
Ja,
Umständen.
Um anderes Beispiel zu bringen, warum es in einer Großstadt für Football vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Also bei den Bears war es ja so, die sind innerhalb eines Hochhausgebiets. Ja, denen wurde eine ganze Zeit lang untersagt, dort mit Stadionsprecher und Musik zu arbeiten, weil sich Anwohner beschwert haben. Ne? Dann reichen die Beschwerde ein, klagen dagegen, kriegen Recht, weil es eine gewisse Dezibelzahl überschreitet. Das ist ein Problem, was vielleicht ländlichere Gegenden nicht so haben. Ja, und
ja. Aber wir tun jetzt eins, und verwarne ich, also natürlich hast du in allem recht, Florian, aber wir tun jetzt eins, wir suchen laute Gründe, warum es nicht geht, und suchen zu wenige Gründe und Möglichkeiten, was könnte funktionieren.
Absolut.
Und ich wollte das einfach mal sagen, dass es sowas gibt und dass wir uns da oftmals der dritten Liga mehr um Importspieler kümmern als um eine Vereinskultur.
Ja, ich bin da auch völlig bei dir, und ich würde halt auch sagen, es lohnt sich als Verein auch immer Kontakt zur lokalen Verwaltung bzw. ja. Politik aufzunehmen und das Anliegen näher zu bringen. Es kann manchmal sehr ermüdend sein. Ich würde sowas auch nicht machen wollen, aber es ist halt unumgänglich. Wenn du halt gesehen werden willst, musst du halt vorstellig werden und dort auch erzählen, warum es jetzt sinnvoll ist, ein Footballteam dort zu unterhalten und denen so einen gewissen Platz zu geben.
Da würde man dran denken, dass dein Gegenüber am längeren Hebel sitzt und immer nett und freundlich sein. Das hat man bei den Panthern gehabt, Arena Sportpark, ne? Martin kennt den wahrscheinlich noch ganz gut. Da gab es ja auch einen Kunstrasen, gerüchteweise gehörte der Fortuna. Und dann ein Anruf später vom Vorstand stellte sich aus, der gehört gar nicht Fortuna, da durften wir dann auch mal rauf. Der war beheizt im Winter. Genau. Auf einmal funktionierte das. Manchmal hilft auch einfach mal anrufen. Ne, und viele ergeben sich den Schicksal und fragen mal nicht
nach. Und so weiter. Nicht unbedingt Coaches-Ding, aber
gehört. Aber ich sehe, der Johannes kriegt immer kleinere Augen hier, der pennt uns
ja
weg.
Johannes, jetzt aber wirklich als Blick wurde, ja.
Johannes, wir sind bei dir, Verlängerung zu Ende. Aber es war schön. Es ist einfach schön.
Ja, Leute, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder sehr kurzweilig. Zack, sind auf einmal wieder 2 Stunden rum. Wo ist die Zeit geblieben? Vielen Dank, dass ihr es nochmal möglich gemacht habt, so kurz vor Jahresende. Und ich hatte mit Johannes heute nochmal gesprochen. Ihr könnt ja nochmal auf die Idee rumkauen, vielleicht sowas einmal im Quartal zu machen, wenn es der Zeitplan erlaubt. Weil ich finde, unsere Gespräche finde ich echt gut. Also die haben auch einen gewissen Mehrwert, auch für mich und denke für die Zuhörer sowieso. Und ich wäre voll dafür. Könnt ihr mal mitnehmen in die Weihnachtspause.
Ins neue Jahr.
Auf alle Fälle, Johannes, oder? Klingt doch gut.
Ja, die Zeit ist ja oft das Thema, Martin. Vor allem bei dir dann.
Ja, bei mir ist immer die Zeit das Problem. Ja.
Aber ja, wenn wir es zeitlich hinbekommen, können wir das gerne machen, dass wir anfangen. Du,
Johannes, als Vorwarnung, beim nächsten Mal nehmen wir die BSU 2025 auseinander. Freu dich drauf.
Nächstes Mal nimmst du den Energy Drink mit, okay?
Alles klar, alles klar.
Und hört weiterhin die Coach Potatoes, hört weiterhin Football Haut nah und abonniert beide Podcasts, dann wisst ihr immer, was los ist.
Perfektes Schlusswort, ja. Vielen Dank euch. Macht's gut.
Und danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.